Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in unserer heutigen Sendung haben wir den Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine Folgen für Umwelt, Klima und Gesellschaft zum Thema. Vor genau einem Jahr marschierten russische Truppen in der Ukraine ein, um die ukrainische Regierung zu stürzen und die Ukraine Russland anzuschließen. Über die Auswirkungen des Krieges spreche ich mit der russischen Journalistin Angelina Davidova, die vor einem Jahr aus Russland geflohen ist und über die Türkei mittlerweile nach Berlin gelangt ist und dort lebt. Gemeinsam mit anderen Journalistinnen und Journalisten und Umweltschützerinnen und Umweltschützern aus Russland, Belarus und der Ukraine arbeitet sie in der Ukraine War Environmental Consequences Workgroup an der Dokumentation und Analyse der Umweltauswirkungen des Krieges.
Hallo Angelina, vor einem Jahr hat der Krieg von Russland gegen die Ukraine begonnen mit dem Einmarsch in die Ukraine. Kannst du dich erinnern, wo du da warst und wie du darauf reagiert hast?
Also gerade vor einem Jahr, ich war in St. Petersburg in Russland und ehrlich gesagt, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Also ich war eine von vielen, würde ich sagen, die eigentlich dachten, es wird nie zu einem richtigen Krieg kommen. Ich habe zur Zeit, also dann als Journalistin gearbeitet, als Umwelt- und Klimajournalistin für Online, für Print, für Radio, auch Podcasts. Und also ich habe über den Krieg am Morgen früh, am 24. erfahren. Und das war natürlich ein riesiger Schock. Und dann habe ich mit ganz vielen Freundinnen telefoniert, Familie telefoniert. Und dann in die nächsten Tage, dann dachten wir ganz viel, okay, was machen wir jetzt? In die ersten so ein paar Tagen gab es noch Protestaktionen in St. Petersburg, wo ich war. Und dann ganz viele Leute, so tausende von Leuten, wurden festgenommen. Und dann im Laufe von den nächsten Tagen werden es weniger und weniger Leute auf die Straßen kommen, leider. Und dann im Mitte März habe ich Russland verlassen. Also ich habe mich in Anfang März die Entscheidung getroffen, dass vielleicht für mich als Journalistin wird es eher schwierig, weiter in Russland zu arbeiten, obwohl es gibt immer noch Kolleginnen, die dort bleiben und was Kritisches berichten. Aber ich dachte, also für mich persönlich, mache ich die Entscheidung, wegzugehen und weiterzuarbeiten. Und ich bin dann Mitte März zuerst in der Türkei und dann Ende März nach Deutschland. Und ich bin seitdem in Berlin.
Du hast gesagt, du bist Journalistin, du arbeitest auch für die Ukraine War Environmental Consequences Workgroup, ein komplizierter Name. Kannst du uns erzählen, was ihr genau macht?
Also das ist eine Initiative, die ist im Mai, Juni 2022 entstanden. Und diese Initiative wurde von Umwelt- und Klimaexpertinnen und Journalistinnen aus Ukraine, Belarus und Russland gegründet. Die Teilnehmerinnen, die aus Russland und Belarus kommen, die sind alle nicht im EU-Länder, also wir sind um die Welt herum verbreitet. Und wir haben auch einzige Teilnehmer von unserer Gruppe, die wohnen in den USA. Der Hauptziel von dieser Gruppe ist Monitoring von Umwelt- und Klimafolgen des Krieges. Also analysieren, was passiert und schreiben darüber. Also eigentlich so Medienberichterstattung produzieren. Das bedeutet, dass es so eine analytische, aber auch so eine Mediengruppe, die mit diesen Themen arbeitet. Ich muss auch sagen, es gibt eigentlich viele Gruppen, die analytische Gruppen und auch NGO-Gruppen, die zu diesem Thema arbeiten. Zum Beispiel, es gibt eine solche Gruppe auf der UNO-Ebene, so UNEP, United Nations Environmental Program. Es gibt auch viele solche Gruppen, die arbeiten mit ukrainischen Umweltministerium zum Beispiel oder ukrainische NGOs. Aber unsere Gruppe ist, ja, wie gesagt, zuerst international und zweitens, wir versuchen auch mal nicht nur analytisch zu arbeiten, nicht nur so Berichte zu veröffentlichen, sondern eher mehr journalistische Artikel oder Infografiken. Also etwas, das die Leute, so allgemeine Leute lesen und verstehen können. Ja, auch Bilder, mit Karten, mit Informationen, die sehr zugänglich ist. Und wir veröffentlichen auch auf Englisch, auf Russisch und auf Ukrainisch.
Wie sind denn vor Ort die Bedingungen? Also kommt ihr problemlos an Informationen? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich recht schwierig in einem Kriegsgebiet.
Also wir arbeiten und unsere Teilnehmerinnen arbeiten mit verschiedenen Methoden. Die einzige, die immer noch in der Ukraine sind, sie arbeiten beide mit sozusagen Berichte und offizielle Informationen, auch in, also Informationen vor Ort, weil sie haben zum Beispiel natürlich viele Kontakte mit Biologinnen, mit Leuten, die im Naturschutzgebiet arbeiten, und sie haben wirklich viele Informationen vom Land, ja, was dort eigentlich passiert. Aber sie arbeiten auch viel mit zum Beispiel Satellitendatei, ja, Datei, die vom Satelliten kommt, oder Fotos oder sowas. Das ist sozusagen die Ebene von den Informationen, die wir aus der Ukraine kriegen. Und dann eigentlich, also die Umwelt- und Klimafolgen des Krieges, also man kann sagen, die sind beide direkt und indirekt. Ja, direkt ist, was gerade in Ukraine passiert, aber indirekt ist auch so, was global passiert. Ja, zum Beispiel auch mit Klimaagenda, mit Energieversorgung, was passiert mit Lebensmittelmarkt und mit Lebensmittellieferungen. Also das alles analysieren wir auch. Und dann nutzen wir auch öffentliche Informationen, Experteninformationen, Informationen, die zu uns vermittelt würde durch unsere Kontakte, also wie gesagt, verschiedene Quellen.
Was diese Quellen zur aktuellen Lage in der Ukraine sagen und welche Auswirkungen durch den Krieg bereits zu beobachten sind, hören wir gleich nach The Cure von Tegan & Sara. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und sprechen mit Angelina Davidova über den Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Man bekommt insbesondere natürlich das Leid der Menschen und der Bevölkerung mit. Von den Auswirkungen auf die Natur ist nicht so die Rede. Was bedeutet denn der Krieg konkret für die Umwelt?
Also wenn wir über direkte Folgen des Krieges auf die Natur reden, dann das ist natürlich, also ja, Zerstörung von Ökosystemen, also Zerstörung zum Beispiel von Wäldern, von Biodiversität, von Tieren auch. Das ist auch chemische Verschmutzung und auch Verschmutzung durch, ja, durch Kämpfe, durch auch Zerstörung von Infrastruktur, durch Zerstörung von Städten. Das auch noch eine Ebene. Also das geht da meistens entweder um Zerstörung von Ökosystemen oder um, ja, Umweltverschmutzung durch chemische Substanzen oder andere Substanzen.
Man hat mitbekommen vor, ja, recht zu Beginn des Krieges den Beschuss vom Stahlwerk in Azov in Mariupol, die Auseinandersetzung rund um das Atomkraftwerk Saporischschja. Ist das Mittel des Krieges, ja, auch Umweltschäden, ja, in Kauf zu nehmen oder hervorzurufen?
Gute Frage. Ich denke, man muss immer einen konkreten Fall nach einem anderen konkreten Fall anschauen. Ja, alles zum Beispiel, was in Bezug auf Nuklearkraftwerke passiert, das natürlich bringt viel internationale Aufmerksamkeit, ja, und auch Sorgen und auch Ängste. Und das war, denke ich, am Anfang des Krieges auch mit Tschernobyl verbunden und dann später auch, wie du sagst, mit Saporischschja-Kraftwerk. Ich denke, das war schon politisiert sozusagen. Ja, dann hat schon Russland so ein bisschen wie, würde ich sagen, so ein bisschen wie fast wie Atomkraftwerk, also Terrorismus gespielt. Ja, also diese Karte. Ja, wir haben das Kontrolle und wir entscheiden, was wir dort machen. Ja, glücklicherweise ist dann, das ist nicht tatsächlich zu irgendwas super Schlimmes geworden, also im Fall von Kraftwerke. Also diese Saporischschja-Kraftwerke steht jetzt unter also Kontrolle von den russischen staatlichen Kraftwerkkonzern Rosatom. Aber ich denke, im Fall davon, das war bestimmt eine sozusagen politische Karte, ja, wie du sagst. Das war bestimmt instrumentalisiert, ja, und irgendwie nicht nur zur Ukraine, aber auch zu der Welt gezeigt, ja, wir können das machen und wir entscheiden, was wir damit machen. Aber in viele andere Fälle, ich denke, das geht eher nicht um eine gezielte Zerstörung von Umwelt oder von Wäldern oder sowas. Leider passiert es nur, wie gesagt, als eine direkte oder indirekte Folge von alles Weiteres, was im Krieg passiert. Mhm. Vielleicht noch ein Beispiel dafür. Es gab auch ein paar Geschichten mit Wasserdams verbunden. Ja, also Kachowskaer Wasserdamm und auch ähnliche Wasserdämme. Und das war auch ein bisschen ähnlich wie mit den Atomkraftwerken. Ja, das war auch so immer diese Sorgen, dass vielleicht, wenn russische Armee zerstört dann den Damm, dann das bedeutet also riesige Umwelt, aber auch menschliche Folgen. Ja, das war auch so ein bisschen, wenn es um einen riesigen Infrastrukturobjekt geht und dieser Infrastrukturobjekt ist theoretisch sehr gefährlich, wenn das zerstört wird, dann spielt natürlich Russland mit dieser Karte. Ja, was machen wir damit? Kommt was? Was verfolgen können das sein? Ja, ich würde bestimmt das sagen.
Wofür die Ukraine auch sehr bekannt ist, ist die Landwirtschaft. Es ist einer der größten landwirtschaftlichen Produzenten in Europa, vielleicht sogar weltweit. Was sind da für Folgen zu beobachten?
Ja, es gab auch verschiedene Folgen. Zum Beispiel, ich denke, in den ersten Monaten des Krieges, es gab auch riesige globale Sorge und Ängste, dass die Weltmarkt von Weizen zum Beispiel kriegt nicht genug Weizen. Genauso mit Sonnenblumenkernen und Sonnenblumenöl und viele andere Lebensmittel, die Ukraine einen globalen Markt liefert, und zwar um ganz viele Länder vom globalen Süden auch. Und dann, es hat so passiert, dass zuerst ein Teil von Agrarfeldern wurden tatsächlich zerstört. Im Frühling von 2022. Viele Kulturen wurden nicht gesät, also im Frühling. Und deswegen später wurden sie auch nicht geerntet. Ja, das war eine zweite sozusagen Folge. Eine dritte Folge, es gab da auch viele Probleme mit Transportation, weil Russland hatte auch viele Hafenstädte im Schwarzen Meer blockiert und keine Exporte von Lebensmitteln waren für einige Monate möglich. In derselben Zeit hat Russland selbst auch viele Beschränkungen von Exporten von Weizen, von russischen Weizen auch angeführt. Und deswegen, es gab, wie gesagt, riesige Ängste, dass es passiert sowas wie globale Hunger oder so. Am Ende, ja, hat es, also global ist es nicht zu sowas Schlimmes gekommen. Und dann im Sommer hat Russland und Ukraine mit Unterstützung von Türkei die sogenannte Getreidedeal erreicht. Und unter diesem Getreidedeal einige Lieferungen von Weizen, meistens aus der Ukraine, waren dann möglich. Aber alle diese Fragen stehen immer weiter. Also wie viel wird gesät, wie viel wird geerntet, wie viel wird geliefert, was für ein Anteil für Agrarfelder wird in der Ukraine und sind in der Ukraine zerstört. Also all das steht immer noch weiter. Und also genau wie du sagst, Ukraine hier spielt eine globale Rolle.
Über ein Drittel der ukrainischen Wälder, 20% der Naturschutzgebiete der Ukraine sind durch den Krieg schon in Mitleidenschaft gezogen. Durch brennende Explosionen, freigesetzte Chemikalien sind Gewässer und Ökosysteme verschmutzt. Über 30 Millionen Tonnen zusätzliche Treibhausgase hat der Krieg bisher schon verursacht. Was das alles für den Klimaschutz bedeutet, besprechen wir nach Bitter End von The Jayhawks. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und dessen Folgen. Wir haben schon gehört, wie Ökosysteme und Landwirtschaft betroffen sind. Ende letzten Jahres war die Klimakonferenz in Ägypten.
Ja, ich war auch dort.
Wie hat man denn dort bei der Klimakonferenz auf den Krieg und dessen Auswirkungen reagiert? Welche Rolle hat es dort gespielt?
Also, ja, wie gesagt, ich war auch dort und ich habe all diese Fragen verfolgt und darüber auch geschrieben und berichtet. Und ich kann schon sagen, dass die ganze Frage von der Krieg in der Ukraine, das war natürlich nicht Teil von der offiziellen Agenda, ja, weil auf der Ebene von UNO, das wäre nicht möglich. Es gab auch viele Veranstaltungen, die sogenannte Side Events zu diesem Thema. Und Ukraine hatte auch ihr einige Pavillon auf die UNO-Klimaverhandlungen und diese Pavillon gab es auch viele Veranstaltungen zum Thema Umwelt- und Klimafolgen des Krieges. Zuerst wurden viele Studien dort präsentiert, die es kalkuliert haben, was ist eigentlich extra CO2-Ausstoß von dem Krieg. Das war im November, ja, und dann sie haben das von Ende Februar bis November kalkuliert. Und ich denke, dieser Ausstoß war zu vergleichen mit einem Ausstoß von so einem Land wie den Niederlanden oder sowas, so ungefähr. Und die extra CO2-Emissionen, die sind dadurch gekommen, dass, naja, zuerst, also während alle zu tanken und auch also extra Konsum und extra Verbrauch von Benzin und auch alle fossile Energien, auch von die Wälder, die gebrannt sind oder auch so andere Naturschutzgebiete, da sind auch extra CO2-Emissionen gekommen. Dann viele Leute, also Millionen von Ukrainerinnen, müssten ihr Land verlassen oder ihr Wohnort in der Ukraine verlassen. Das waren dann auch extra Emissionen. Und dann, ich denke, die Autorinnen von dieser Studie haben auch mitkalkuliert, die Extremisionen, die werden dann entstehen, weil wir müssen das alles wieder aufbauen, ja, in der Ukraine. Also zu sagen, es gab solche Studien. Und dann, es gab auch verschiedene andere Veranstaltungen, wo die ukrainische Verwaltung und NGOs und auch Aktivistinnen haben viel darüber geredet. Und auch zum Beispiel hat ganz viel öffentlich was gegen Russland gesagt. Ja, aber Russland war auch dort präsent. Und Russland eigentlich hat mal versucht, so sich zu behandeln, ob es kein Krieg wäre. Ja, also eigentlich normal. Das, Russland hat immer gesagt, dass wir sind weiter für eine internationale Kooperation offen und wir wollen weitermachen. Kein Land kann man aus dem globalen Klimaprozess ausschließen. Also das können wir alles weitermachen. Also das hat Russland gesagt. Und natürlich, das war sehr stark kritisiert von internationalen Klimaaktivistinnen und am meisten von ukrainischen Klimaaktivistinnen.
Du hast den Wiederaufbau gerade schon angesprochen. Also das wird ja auch mit einerseits Emissionen und natürlich auch einem sehr großen Aufwand an Ressourcen verbunden sein. Gibt es da Überlegungen, wie man das nachhaltig gestalten kann?
Ja, genau. Es gibt eigentlich schon viel Überlegung und ich würde schon sagen, seit dem Sommer 2022, es laufen auch viele Projekte von ukrainischen und internationalen Wissenschaftlerinnen, aber auch Umweltexpertinnen, Architektinnen. Wir versuchen mal anzuschauen, wie kann man eigentlich Ukraine danach nachhaltig und CO2-arm wieder aufbauen. Ja, alles, was The Green Recovery heißt, das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich habe das Gefühl, Ukraine ist dafür sehr offen und Ukraine will auch mit einer internationalen Gemeinschaft darüber reden und auch internationale Erfahrung benutzen. Ja, wie gesagt, es gibt auch viele Gruppen, die zu diesem Thema arbeiten, auch viele internationale Gruppen. Es gab im Sommer eine Konferenz in Lugano, gerade zu diesem Thema, wo Ukraine hat auch ihren ersten Plan für einen grünen Wiederaufbau vorgestellt. Aber auf jeden Fall, diese Arbeit geht weiter und das ist wirklich eine sehr wichtige Frage.
Die Lage ist also noch recht unübersichtlich und vieles natürlich noch nicht ganz genau zu beziffern. Sowohl die konkreten Ausmaße und Folgen der Schäden an der Natur und Infrastruktur, als auch die Pläne für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung zerstörter Ökosysteme, solange der Krieg weiter andauert. Wie die Menschen in Russland, Ukraine und Deutschland zum Krieg stehen und was die ganze Aufrüstungsdebatte bedeutet, besprechen wir im zweiten Teil der Sendung. Jetzt hören wir erst How Many People von Paul McCartney und im Anschluss daran die Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Kein Niederschlag. Frankreich will Wasser rationieren. Frankreich verzeichnet mit 32 regenfreien Tagen in Folge einen neuen Rekord seit Beginn der Messungen im Jahr 1959. Im Winter, wenn der Grundwasserspiegel wieder steigen und die Stauseen sich wieder auffüllen sollten, sei der Regenmangel besonders bedrohlich. Ab März sollen nun Wasserreinschränkungen gelten. Sonst würden im Sommer katastrophale Situationen drohen, waren der Umweltminister, der neben dem klimawandelbedingten Niederschlagrückgang auch eine Kultur der Wasserverschwendung in Frankreich sieht. Weniger als 1% des benutzten Wassers werden in Frankreich wieder aufbereitet, in Spanien sei es 20 Mal mehr. Zudem verliere sich etwa ein Fünftel des Trinkwassers durch Lecks. Die zunehmende Häufigkeit und Intensität der Dürreperioden ist nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern eine Folge des menschengemachten Klimawandels. Bereits im vergangenen Sommer hatte Frankreich unter einer großen Dürre gelitten. Trockenheit ist in Frankreich inzwischen zum Dauerphänomen geworden. Seit August 2021 ist mit Ausnahme von 3 Monaten monatlich weniger Regen gefallen als bislang im Schnitt üblich. Anhaltende Dürreperioden führen unter anderem dazu, dass der Grundwasserspiegel sinkt, dass in manchen Gegenden das Trinkwasser knapp wird und die Landwirtschaft geringere Ernten befürchten muss. Galsholm, Schweden. Schützenwetter war zum Abholzen freigegeben. In der Gemeinde Vimmerby, dem Geburtsort von Astrid Lindgren, soll ein Teil eines 300 Hektar großen Waldes abgeholzt werden, der von Experten als unbedingt schützenwert bezeichnet wird. Mitglieder von Umweltorganisationen haben in den Wald über 400 geschützte Arten gefunden. Es gibt viele Arten, die auf der roten Liste sehen oder selten sind und als Indikationen für Urwälder oder alte Wälder gelten. Die Gemeinde Vimmerby ist schließlich in der Ausweisung geschützter Flechter in der gesamten Provinz Klammer, die insgesamt nur 3% des Waldes formell geschützt hat. Nach den schwedischen Umweltzeilen sollten bis 2020 20% repräsentativer Flächen jede Provinz unter Schutz gestellt sein. Die zuständigen Behörden der Provinz argumentieren jedoch, dass sie die Zeile mit den derzeitigen Haushaltsmitteln und politischen Instrumenten nicht erreichen können. Für einen Teil des Gebiets um den Gesshorn wurden im 2019 schon Holzeinschlag beantragt, doch als die Forstbehörde über den hohen Schutzwert des Gebietes informiert wurde, stufte die Behörde einen Teil des Gebiets als wichtige Waldbiotop in eine stoppte die damaligen Abholzungepläne. Umweltorganisationen und Experten fordern, das gesamte Gebiet formell geschützt werden und Teil der regionalen Forststrategie und der Landschaftsplanung für Wald in der Region sein muss. Gericht stoppt Verbrauchtauschung durch BMW. Deutsche Umwelthilfe beginnt Klage. BMW darf Verbraucherinnen und Verbraucher nicht länger mit geschonten Verbrauchangeben in der Irre führen. Dies entscheidet das Landgericht München I in eine Klage der deutschen Umwelthilfe gegen BMW. Konkret ging es um auf der Internetseite der Marke Mini beworbene Fahrzeuge, die deutlich verbrauch- und emissionsärmer dargestellt wurden. BMW gab vor einige Modelle, die nach NEFZ ermittelten, niedrigeren Verbrauchwerte an, fügte diesen Werten aber in fetter Schiff die Version WLTP hinzu. Bereits seit 2019 müssen Verbrauchwerte von Neuwagen in alle EU-Mitgliedstaaten nach dem WLTP-Verfahren ermitteln und gekennzeichnet werden. Auf Druck der deutschen Automobilkonzerne haben Werte der frühere Wirtschaftsminister Altmaier noch der jetzige Wirtschaftsminister Habeck eine Novellierung der Kennzeichnungsvorschrift vorgenommen. Da die Bundesregierung die EU-Vorgabe bislang nicht in Deutschrecht übertragen hat, nutzen Autohersteller und Autohandel EU-rechtwidrig für die Bewerbung der Fahrzeuge die niedrigeren Werte nach dem alten gehortenen NEFZ-Prüfverfahren. Nicht atomkraftfreundlich genug. Frankreich blockiert Klimaerklärung der EU. Die EU-Mitgliedstaaten streiten um einen gemeinsamen Kurs in der Klimapolitik. Der Großteil eines gemeinsamen Entwurfs ist fertig. Frankreich will aber nur unterschreiben, wenn ein Passus zur Atomkraft aufgenommen wird. Deutschland hält den für inakzeptabel. Frankreich hat eine EU-Erklärung zur Klima- und Energiediplomatie blockiert. Wie mehrere Diplomaten bestätigen, bestand die Regierung in Paris darauf, eine atomkraftfreundliche Formulierung in das Dokument einzufügen. Weil dies Länder wie Deutschland nicht akzeptieren wollten, konnte die Erklärung bei einem Außenministertreffen in Brüssel nicht wie geplant angenommen werden. Konkret geht es Frankreich demnach darum, zum Erreichen von Klima- und Energiezielen auch die Forderung von Atomkraftwerken in Drittstaaten zu ermöglichen. Eigentlich sollte es in der EU-Erklärung in diesem Zusammenhang nur um erneuerbare Energie und Wind- und Wasserkraft gehen. Frankreich hatte jüngst bereits die EU-Kommission dazu gebracht, einen atomkraftfreundlichen Vorschlag vorlegen, für Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff zu machen. So will es die Kommission möglich machen, dass Wasserstoff unter bestimmten Umständen mit Strom aus Atomkraft produziert werden kann. Frankreich steht bei der Stromerzeugung weiter stark auf Atomreaktoren.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir sprechen heute mit der Journalistin Angelina Davidova von der Ukraine War Environmental Consequences Work Group über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Im ersten Teil der Sendung haben wir über ökologische und klimatische Auswirkungen gesprochen.
Wenn wir von Umwelt ein bisschen weggehen und auf die Gesellschaft schauen. Man nimmt von hier so wahr, dass die Bevölkerung der Ukraine weiterhin entschlossen ist, zu kämpfen und Widerstand zu leisten. Siehst du das genauso? Ist das tatsächlich so?
Ich kann leider diese Frage nicht antworten. Ja, ich wohne nicht in der Ukraine. Also diese Frage muss vielleicht an unsere ukrainische Kolleginnen gehen, die im Land wohnen. Ich kann das leider nicht beantworten.
Was bekommst du aus Russland noch mit? Was nimmt man da von der Auseinandersetzung wahr? Hier in den Medien, man bekommt so ein paar Bilder zu sehen, was passiert, wenn Soldaten rekrutiert werden und es fliehen auch einige Leute. Aber so im weitesten Sinne hat man nicht den Eindruck, dass es einen sehr großen Widerstand gibt.
Ja, es ist natürlich auch ziemlich schwierig, einen echten Widerstand in so einem politischen, sehr restriktiven politischen System weiterzuführen. Und es ist auch so, dass sehr viele Kritiker haben das Land verlassen. Also es gibt verschiedene Auswertungen, zwischen 500.000 und vielleicht 1 Million hat das Land verlassen. Ich denke, es ist auch so, also auch in so einem restriktiven politischen System ist es sogar schwierig, die sozialen Umfragen zu glauben. Also ich würde schon sagen, die Alternative, also eher tiefe soziale Umfragen, sagen vermutlich zwischen 15% und 20% der Bevölkerung sind vermutlich dagegen. Zwischen ungefähr 20% der Bevölkerung sind stark dafür. Und inzwischen gibt es eine riesige graue Zone von Leuten, die denken, sobald das es uns nicht betrifft, dann wir leben weiter. Ja, wir haben unser eigenes Leben und wir machen es weiter. Und dann bis September hat es natürlich sehr wenig Leute getroffen. Am meisten die Armee war professionell und auch kommerziell. Und es war auch so. Ja, also natürlich, der Krieg hat auch viel über Ungleichheit in Russland gezeigt. Mhm. Ja, zum Beispiel von dieser Mobilmachung in September. Das waren am meisten kommerzielle Soldaten aus sehr armen Regionen Russlands. Ja, die zum Beispiel eine Arbeit in der Armee als eine richtige Arbeit sehen, ja, weil es gibt keine anderen Chancen. Also ich würde schon sagen, wir haben vermutlich, viele von uns haben in so einer Blase gelebt. Ich kenne zum Beispiel persönlich niemanden, der im Krieg ist aus Russland. Aber ja, es sind Hunderte von Tausenden von Leuten. Und natürlich im Ende November, nach dieser Mobilmachung, ja, das hat natürlich viel mehr Leute betroffen. Es hat aber auch nicht zu einer riesigen Welle von Protesten geführt oder auch so. Ich denke, die Verständnis jetzt ist, dass es wird viel Normalisierung von Krieg sein, dass die Leute denken doch, okay, vielleicht betrifft mich das nicht. Und es geht eher mehr um die Fragen von Überleben und dann wir leben dann weiter. Und viele Leute versuchen sich auch von der ganzen Frage von Krieg irgendwie zu schließen und nicht daran zu denken. Oder auch sowas Schlimmes zu denken, ja, zum Beispiel die ganze Idee, dass mein Land macht sowas Böses oder mein Land macht sowas Schlimmes oder dass die russischen Soldaten machen, was sie in Butscha gemacht haben. Es gibt viele kritische Berichterstattungen von Medien im Exil zum Beispiel oder auch von kritischen Journalistinnen und Politikern, aber im Land selbst, viele Leute wollen das überhaupt nicht glauben. Weil sie finden es auch zu peinlich. Und dann deswegen entscheiden sie sich, okay, ich glaube das nicht, mir betrifft das nicht, ich denke nicht danach. Ich lebe meinen eigenen Leben.
Wie verfolgst du denn die Diskussion über den Krieg hier in Deutschland? Also es gab jetzt seit ja, vor 10 Tagen etwa so ein Manifest für Frieden wurde es genannt von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Das haben ein paar hunderttausend Leute schon unterzeichnet und im Prinzip wird ein Stopp von Waffenlieferungen gefordert und Friedensverhandlungen. Ist das in deinen Augen irgendwie realistisch oder was hältst du von so einer Idee?
Ja, ich folge natürlich alle diese Debatten, ja, weil ich jetzt hier in Berlin bin. Und ja, gerade zum Beispiel am Freitag werden viele Antikriegsdemo hier in Berlin sein von der ukrainischen Community, von der russischen Community, also viele. Ja, in München vermutlich auch, ja, wo du bist. Und dann am Samstag wird gerade eine Demo von den Leuten, die diese Petition unterschrieben, also auch hier sein. Also ich würde schon sagen, für mich, auch für viele andere Leute aus Russland, die so den Krieg kritisch nahestehen, so eine Position zu unterstützen, ist natürlich schwierig im Moment. Das, ich war auch, muss ich sagen, meinen ganzen Leben lang so eher jemand pazifistisch, so total pazifistisch. Aber wenn ich jetzt sehe, dass was alles, was im letzten Jahr passiert, dann denke ich, es wäre tatsächlich also für den Krieg, also für Ukraine besser, für globale Welt besser, aber auch für Russland am Ende besser, wenn Russland eigentlich also verliert. Weil das vermutlich bringt dann positive Änderungen auch im, positive Reformen auch im Russland.
Für Frieden sein und demonstrieren ist also völlig in Ordnung, aber der Frieden darf eben nicht einseitig sein und auf Kosten der ukrainischen Bevölkerung zustande kommen. Während die einen bereit sind, die Ukraine zu opfern, fordern andere immer weitere Aufrüstung und die Rückkehr in lange hinter uns gewähnte Abschreckungszeiten. Nach Get on the Road von Tired Pony sprechen wir darüber und wie es in naher Zukunft vielleicht weitergehen kann.
Was man hier beobachten kann, ist so eine zunehmende Kriegsrhetorik. Also man findet auf einmal, viele sind auf einmal für Waffenlieferungen, die bisher dagegen waren. Es werden Social-Media-Beiträge mit Leoparden-Emojis geschmückt. Gleichzeitig nimmt man auch in ganz Europa wahr, irgendwie man muss wieder aufrüsten. Und man hat so einen Eindruck, wir waren eigentlich schon mal weit. Man hat eher auf Kooperation gesetzt und auf einmal ist wieder Bewaffnung und Aufrüstung und Abschreckung wichtig.
Das finde ich auch, ehrlich gesagt, als ja, dass das alles passiert, aber nicht nur, was du erzählst, also diese Reaktion, aber insgesamt, dass so ein Krieg im 21. Jahrhundert passiert, mit Waffen, mit so vielen Leuten, die sterben, mit dieser verrückten Idee, dass Russland muss irgendwie mehr Territorium kriegen. Es ist sowieso das größte Land der Welt. Ja, es ist irgendwie, es ist verrückt. Ich finde es auch so. Ich habe jahrelang auch für, gerade wie du sagst, für dieses Thema gearbeitet. Ja, was gut global ist. Ja, für Klima. Was können wir alle gemeinsam machen, dass wir es besser um diesen Planet leben können? Und ich dachte auch, ich war immer eher ein Optimistin und ich dachte auch, wir bewegen sich eigentlich in eine gute Richtung. Ja, so ein bisschen mehr Kooperation, ein bisschen bessere Lebensbedingungen von allen Leuten auf der Erde. Hier das. Und natürlich für mich, das war auch so eine riesige, würde ich sagen, persönliche Tragödie. Ja, wenn ich das sehe, wie alle diese Ideen, die sind irgendwie weniger relevant, ja, im Moment. Und es geht jetzt wirklich um Macht jetzt, ja, um Krieg, um Waffen. Aber es ist irgendwie, wer hat das begonnen? Ja, ich muss das leider sagen, also Russland hat das bekommen. Ja, deswegen, ich verstehe, warum dagegen muss reagiert werden. Weil natürlich, wir können das nicht nur akzeptieren, wenn Russland macht, was ein Teil von regierender Elite möchte. Ich denke, das ist nicht gut, auch für globale Gesellschaft.
Lass uns zum Abschluss noch einen Blick darauf werfen, wie es weitergeht. Was denkst du, was wird in den nächsten Wochen passieren? Hast du irgendeine Idee?
Ich würde die sehr gerne haben, weißt du? Und ich kriege auch viele Fragen wie das. Und natürlich, es gibt auch viele Militärexperten, die verschiedene Szenarien vorschreiben. Ehrlich gesagt, ich kann nicht sowas klarstellen. Ich kann nur hoffen, dass der Krieg wird bald vorbei. Es ist natürlich unglaublich, dass das schon seit einem Jahr geht. Man braucht um unser Leben. Ja, ich dachte auch immer, Krieg ist etwas aus der Geschichte. Natürlich, aber im anderen Teil der Welt gab es immer Kriege, ja. Aber so wirklich in unserem Leben, naja, oder ich auch zum Beispiel, wenn ich über die Leute gelesen habe, die im Exil gegangen sind, auch zum Beispiel aus Deutschland, ja, während der Nazizeit. Mhm. Ich dachte, wow, ich habe auch sowas gemacht, weißt du, ich habe es überhaupt nicht erwartet. Und deswegen denke ich, ich kann nur hoffen, dass der Krieg zu Ende geht, aber das hoffe ich auch, dass der Ende des Krieges wird auch eigentlich gute Reformen für Russland bedeuten. Und weitere, dass der ganze politische und Militärsituation wird nicht nur gefroren sozusagen, zum Beispiel ein Militärkonflikt wird jetzt gerade gefroren, dann vielleicht in ein paar Jahren geht es wieder. Ja. Aber es wird tatsächlich sehen, wie das Land, und hier rede ich über Russland, weil ich auch aus Russland komme, dann zu Reformen kommt und verschiedene weitere Reformen. Und ich kann nur dafür hoffen, ja.
Wie kann man denn eure Arbeit unterstützen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen können, außer auf eurer Webseite eure Artikel zu lesen? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Also eigentlich lesen, kommentieren, teilen, auch Ideen vorschlagen, was noch interessant für euch wäre zu lesen oder zu hören. Ja, also wenn es irgendwelche Ideen gibt, uns zur Unterstützung oder mit uns was zusammen machen, dann gerne an uns schreiben. Wir sind im Twitter präsent, wir sind im Facebook präsent und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn wir auch mehr Leser kriegen und wenn wir mehr auch so Rückmeldung kriegen, weil eigentlich, was wir versuchen zu machen, ist auch ganz viel von dieser, ganz oft von dieser sehr technischen oder sehr wissenschaftlichen Information an die breite Öffentlichkeit zu bringen.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Angelina, für deine Einblicke in die aktuellen Zustände in Russland und der Ukraine. Und ja, wir hoffen alle, dass der Krieg schnellstmöglich zu Ende geht und vielleicht ja auch tatsächlich so, wie du es dir wünschst, mit Reformen in Russland hin zu einer freien und demokratischen Gesellschaft. Wer mehr über die Kriegsfolgen für die Umwelt wissen will, findet auf der Webseite der Ukraine War Environmental Consequences Workgroup aktuelle Berichte und Analysen unter uwecworkgroup.info. uwecworkgroup.info. Informationen und Hintergründe rund um Wald, Arten, Indigene und unsere Arbeit gibt es unter www.pro-regenwald.de. Für heute verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal beim Ökomagazin Rainbow.